Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Xavier Naidoo, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, darf nun doch im August in der Rostocker Stadthalle auftreten. Das ist bitter für seine Kritiker und eigentlich auch unverständlich, wenn man sich die jüngste Radikalisierung des Sängers anschaut. Er driftet seit Jahren mit kruden Politbotschaften ins Abseits, zuletzt beim Projekt Die Konferenz. Da besingt eine Gruppe um Naidoo die Heimat, die man ja so schnell nicht aufgeben soll. Mit dabei Hannes Ostendorf, früher Frontmann der Hooligan-Band Kategorie C aus Bremen. Also ein offener Schulterschluss mit einem Rechtsextremen und das kurz vor den geplanten Naidoo-Konzerten in Berlin und Rostock. Andreas Speit ist Rechtsextremismus-Experte bei der TAZ. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Speit, ist Xavier Naidoo jetzt endgültig angekommen im rechtsextremen Lager?
Ja, das Projekt, die Konferenz, muss man wirklich sagen, ist eigentlich fast ein Endpunkt. Er ist dort mit jemandem zusammen aktiv, der einen Brandanschlag verübt hatte, seit Jahrzehnten in der militanten rechten Hooligan-Szene unterwegs ist, sich auch rühmt, stabil zu sein. Das ist so ein Ausdruck für kämpferisch und auch aktionistisch. Hannes Ostendorf ist ein Star im Rechtsrock und er wird natürlich jetzt durch Xavier Naidoo eine neue Prominenz bekommen. Und das muss man auch Xavier Naidoo vorhalten. Er hat hier mit diesem Projekt auch andere Rechte, aber in dem Fall auch einen militanten Rechtsextremisten mit in den offenen Diskurs geholt, also mitten in die Gesellschaft, um es deutlich zu sagen.
Naidoo ist ja selbst off color, könnte man sagen. Warum tut er sich das oder warum tut er anderen auch das an, jetzt mit Neonazis zusammenzuarbeiten?
Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass er früher Brussels Keepers mitgegründet hat, ein antirassistisches Projekt, gerade wegen den Brandanschlägen. Hannes Ostendorf hat ja auch einen verübt. All das scheint keine Rolle mehr für ihn zu spielen, weil er tatsächlich glaubt, dass eine Diktatur droht. Und der Anlass dafür ist für ihn sozusagen, sich dadurch weiter zu radikalisieren und weiter in den Widerstand zu gehen, weil er ernsthaft denkt, dass hier eine neue faschistische Hygienediktatur aufkommen könnte.
Ja, und die muss man dann mit gleichem bekämpfen, oder wie versteht man das?
Ja, man kann es, glaube ich, nicht verstehen. Das ist ein enormer Widerspruch und es ist auch wirklich ein Phänomen in diesem Spektrum, dass wir einerseits erleben, dass dort von ganz viel Liebe, Herzenswärme gesprochen wird und dann so ein radikaler Hass immer wieder, ja, auch in den Liedern propagiert wird und vor allem in den Telegram-Kanälen, wo man wirklich sehen konnte, wie Xavier Naidoo in den letzten Jahren sich wirklich enorm radikalisiert hat. Er ist früher schon immer mit Reichsideologie Argumenten aufgefallen, beispielsweise, dass wir keinen Friedensvertrag hätten und dass das Grundgesetz keinen richtigen Status hätte. Da hat man immer noch so ein bisschen gedacht, na ja, da kann man drüber diskutieren, ist dann aber weitergegangen, hat dann verschiedenste Verschwörungserzählungen mitverbreitet und auch popularisiert, weil er eben auch ein renommierter Popstar ist, hat er natürlich auch eine ganz andere Resonanz. Und gerade die QN-Verschwörung hat er mit in der Bundesrepublik populär gemacht und ist dann weitergegangen. Und ich habe zuletzt noch mal gesehen, dass er bei Telegram dann auch noch mal einen bekannten veganen Koch, der mittlerweile in der Türkei lebt, weil er ja wegen Volksverhetzung sozusagen tierisch strafrechtlich gesucht wird, als Bruder im Geiste benennt. Und da merkt man schon, dass wirklich bei ihm offensichtlich im Laufe der Monate in einem enormen Tempo eine Radikalisierung vonstatten gegangen ist, die kaum noch was mit ihm zu tun hat, wie man ihn früher kannte.
Da geht es um Attila Hildmann und klar, das hat ja in den letzten 14, 18 Monaten während Corona natürlich Fahrt aufgenommen, auch bei vielen anderen. Nun, Xavier Naidoos Fans scheint das, oder Hardcore-Fans scheint das trotz allem nicht zu berühren. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert die geplanten Naidoo-Auftritte in Berlin und in Rostock, die ja offenbar auch besucht werden weiterhin. Er sagt, Judenfeinden dürfe da keine Bühne geboten werden, hat er getweetet, der Präsident Josef Schuster. Kann man das wirklich so sagen, dass Naidoo ein Judenfeind ist?
Also gerade die letzten Einträge bei Telegram und seine Wortmeldungen dort lassen diese Formulierung zu. Man muss es wirklich so sagen. Und hier ist auch genau das Problem, dass wir eigentlich feststellen müssen, dass wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, in dem Fall ein unglaublich populärer Star, nach rechts wegrutscht, dass wir offensichtlich noch keine Instrumentarien haben, wie wir damit umgehen, wie wir das einordnen sollen, welche Konsequenzen das haben soll. Er ist ja nicht der Einzige, es gibt noch andere Stars aus der Musikbranche, die sich mehr und mehr ja auch radikalisiert haben und deutlich positioniert haben, wo auch die Frage bald auftauchen wird, wie wollen wir damit umgehen? Wo ziehen wir eine Grenze? Lassen wir ihnen eine Bühne, wo sie ihr Publikum erreichen können? Weil machen wir uns nichts vor, da steht dann der ganze Mensch auf der Bühne. mit seiner musikalischen Qualität, aber eben auch mit seiner politischen Position. Mhm. Und das ist untrennbar.
In diesem Konflikt scheint sich auch der Veranstalter Trinity Music zu befinden. Der hat auch getweetet, jetzt gerade ganz frisch, und arbeitet nach eigener Aussage daran, die Verträge mit Naidu rückgängig zu machen. Wie glaubwürdig ist das?
Ja, man merkt, dass dort ein Wandel eingesetzt hat. Was die Motivlage ist, das kann ich nicht beurteilen. Das kann der gesellschaftliche Druck sein, der entstanden ist. Das kann auch sein, dass er dann doch eingesehen hat, dass ja Xavier Naidu wirklich sich im rechtsextremen Milieu bewegt. Und das ist eben eine neue Qualität. Das muss man so deutlich sagen. Früher hat er rechte Ressentiments gehabt, aber hier ist er wirklich im rechtsextremen Milieu leider angekommen.
Andreas Speit, Taz-Autor mit Schwerpunkt Rechtsextremismus. Herzlichen Dank für die Infos.
Ich danke Ihnen.
Wie viele berühmte Architektinnen fallen Ihnen ein? Jetzt spontan. Wahrscheinlich genau eine. Zaha Hadid. Dabei gibt es viele Frauen, die auch schon vor 100 Jahren großartige Bauten geplant haben und umgesetzt. Aber da stehen sie wie so oft im Schatten der Männer. Das Festival Women in Architecture Berlin lenkt mit dutzenden Veranstaltungen und Ausstellungen 4 Wochen lang den Fokus auf diese vergessenen oder unbekannten Architektinnen, zum Beispiel Marlene Pölzig. Sie war unter anderem am Haus des Rundfunks in Berlin beteiligt und auch an Theaterbauten für Max Reinhardt. Und die Ungleichbehandlung geht weiter, obwohl seit Jahren mehr Frauen als Männer Architektur studieren, verdienen sie 30% weniger und leiten unter den Top 20 der deutschen Architekturbüros kein einziges. Isabel Thiele, selbst erfahrene Architektin, gehört zum Festival Team Women in Architecture Berlin. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Thiele, warum sind denn so wichtige Architektinnen wie Marlene Pölzig heute so wenig bekannt und präsent?
Ein Hauptgrund ist natürlich, dass viele Architektinnen früher ihre Arbeit nur durchführen konnten, weil sie sich mit Männern zusammengetan haben. Und das bezieht sich ja auch auf Marlene Pölzig, die mit ihrem Mann zusammen das Büro geführt hat. Und Hans Pölzig, der wesentlich berühmter wurde, der wurde ja richtig international berühmt, stand natürlich mehr im Fokus in dieser Zeit.
Und das wurde auch ganz bewusst so betrieben, nicht? Also es gibt zum Beispiel ein berühmtes Foto, wo die Familie oder beziehungsweise ein Tisch zu sehen ist, wo alle dran sitzen, und Marlene Pölzig wurde dann im Nachhinein einfach rausgeschnitten, obwohl sie eine der maßgeblichen Akteure ist.
Genau so ist es, und das in einer Bauzeitschrift in der Bauwelt, das ist schon ziemlich drastisch, kann man sagen.
Für den Erhalt des selbstgeplanten Familienhauses von Marlene Pölzig gibt es morgen auch eine Aktion mit Performance in Berlin. Welche weiteren zu Unrecht unbekannten Architektinnen würden Sie nennen?
Wer auch nicht bekannt ist, ist zum Beispiel Emilie Winkelmann, nur in kleinen Kreisen. Die hat bereits 1902 versucht, sich als Architektin einen Namen zu machen. Die kam aus einer Baufamilie, hat erstmal Zimmerei gelernt in der Familie und hat sich dann Zugang zur Hochschule geschaffen, selbst 1902, indem sie einfach sich angemeldet hat mit E. Winkelmann, insofern geschlechtslos angemeldet. Dadurch konnte sie studieren. Damals war es noch nicht möglich. Sie hat später ein eigenes Büro geführt. Bis in die Zeit des Nationalsozialismus war sie in Berlin und europaweit sehr erfolgreich, weil sie Bauherrinnen und Bauherren gefunden hatte.
Anderen ist das so nicht gelungen, und Sie haben ja jetzt die Strategie sozusagen, sich geschlechtslos anzumelden, also tricksen im Grunde genommen. Gibt es unter den anderen Architektinnen auch Versuche, gegen die Ungleichbehandlungen vorzugehen?
Also zum Beispiel Inken Baller ist ja auch eine in Berlin wenigstens bekannte Architektin. Mehr bekannt ist Hinrich Baller, der auch europaweit Architektur betrieben hat. Sie als Paar sehr lange bis in die 80er, 90er Jahre gemeinsam ein Büro geführt haben. Und Inken Baller hat auch sehr viele Werke geschaffen, aber sie ist eben nicht so international bekannt geworden.
Wie geht man dagegen vor? Also ich meine, Sie sprechen ja aus der Praxis. Also wie schaffen Sie es eben, sich Aufträge zu sichern und dann eben auch dafür gewürdigt zu werden?
Also das ist auch eine Frage des Alters, würde ich sagen. Vielleicht geht es den jungen Architektinnen heute anders, weil Platz verschafft man sich in der Architektenwelt, indem man eine gewisse Sorglosigkeit und ein selbstbewusstes Auftreten an den Tag legt und sich überall einmischt, wo es irgendwie darum geht, sich einen Namen zu machen, sich überall darzustellen, hinzustellen und die eigenen Projekte zu präsentieren. Das ist ein ganz wesentlicher Erfolg für einen beruflichen Bekanntheitsgrad. Und da sind wir Frauen ja doch mehr zurückhaltend von der Sozialisierung her. Und das muss man lernen. Man lernt es manchmal sehr früh. Die eine oder andere Frau, die andere braucht länger. Ich habe länger gebraucht, um so eine Durchsetzungskraft und so eine Nonchalance zu entwickeln und zu sagen, hoppla, hier bin ich.
Aber würden Sie sagen, wenn Frauen sich das eben auch aneignen, dieses klassische Ding, dass Männer sich da selbstbewusster inszenieren können, dann sind die Bedingungen gleich für Männer und Frauen? Oder gibt es immer noch eine systematische Benachteiligung?
Das macht sich bemerkbar daran, wenn Professorenstellen an den Hochschulen vergeben werden, sind immer noch zu wenig Frauen da, die sie bekommen, obwohl sie sich bewerben, ganz eindeutig. Und es ist so, in der Architektenwelt haben wir eine männliche Dominanz nach wie vor. Und es ist leider Gottes so, dass da auch noch nicht die Bereitschaft ist, an Frauen hohe Positionen, Führungspositionen in dem Maße abzugeben, wie es wünschenswert wäre.
Die Männer scheinen da wirklich ja ihren Stempel überall zu hinterlassen. Ich meine, die Architektur in den letzten 30 Jahren, die spricht ja für sich. Also das sind ja One-Man-Shows, kann man sagen. Ne? Also O'Garys Guggenheim-Museum, genau. Bilbao, Foster's Gherkin in London, Pianos Chart in London ebenfalls. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Besagte Zaha Hadid scheint da die Ausnahme zu sein in dieser Liga der Rekordgebäude und Wolkenkratzer. Würden Sie sagen, ist das ein männlich-phallischer Kult, den man eben auch hinterfragen muss?
Der wird ja nicht bewusst von den Männern so lanciert. Aber gucken Sie mal auf den Pritzker-Preis. Das ist der wichtigste Preis, den Architekten und Architektinnen bekommen können. Den gab es bisher 43 Mal. Davon haben 4 Frauen diesen Preis bekommen. Die erste war Zaha, die 2004. Seit 1979 wird der Preis vergeben. Vorher gab es überhaupt gar keine Frau, die den bekommen hat. Also insofern ist es schon eine Attitüde der männlichen Architektenwelt zu sagen, wir bleiben unter uns. Oder war es jedenfalls. Seit 2004 sind es mehr Frauen geworden, die den Preis bekommen haben, oft in Kooperation mit männlichen Partnern.
Ist das Polemik, dass man sagt, da zeigen die Männer im Grunde genommen, was sie haben zwischen den Beinen, beziehungsweise eben dann auf der Straße?
Ja, das haben wir natürlich früher oft polemisiert und ironisiert. Es spielt sicherlich eine Rolle. Die Gründe für Hochbauten sind natürlich vielfältig. Ich bin sicher, es hat natürlich auch einen sehr selbstbewussten Darstellungscharakter, wenn Männer ihr Hochhaus sehen, was sie dann errichtet haben. Und in New York sieht man ja gerade sehr viele neue Hochhäuser entstehen. Eines übertrifft das andere. Und das ist natürlich wieder sehr männlich. Höher, höher hinaus. Das haben Frauen sicher nicht so auf Tasche.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass es eigentlich nicht so was wie ein weibliches Bauen gibt, also dass Frauen jetzt irgendwas ganz Bestimmtes machen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, das sich mehr ausgleichen würde und Frauen mehr Möglichkeiten bekommen, Architektur zu gestalten und zu prägen, würde sich dann auch das Bild verändern? Weniger Hochhäuser, weniger phallische Wolkenkratzer?
Also für Frauen, und das ist schon sehr, sehr lange so der Fall, ist eine Stadtplanung, die für alle interessant und lebendig ist, ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der Planung. Es wurde ja lange gebaut nach dem Motto, hier haben wir die Schlafstätten, hier haben wir die Produktion. Die Städte wurden dadurch entmenschlicht zu bestimmten Zeiten und das haben Frauen sehr früh schon kritisch betrachtet. Und wir brauchen Städte, die sicherer sind, um sich dort zu bewegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Frauen schon lange im Fokus haben. Und auch die Grundrisse von Wohnungen haben sich natürlich sehr stark gewandelt, seitdem Frauen sich auch mit einmischen. Früher die Geschichte mit kleinen Küchen, wo eine Person tätig ist und das in der Regel die Frau und die anderen amüsieren sich schön im Wohnzimmer und sie bereitet alles picobello vor und dann wird es eben rübergetragen, wo die anderen sind. Das ist ja auch schon lange vom Tisch, aber auch das ist eine Errungenschaft von Frauen, die planen und sich kritisch mit Architektur beschäftigen.
Gab es denn unter den Architektinnen in der Geschichte sowas wie eine Emanzipationsbewegung, wie in anderen Berufen und Bereichen auch?
Ganz selbstverständlich. Es ging ja Ende der 60er Jahre mit der gesamten Emanzipation los, sowohl was Männer als auch Frauen betrifft, gab es einen sehr großen Distanznahme von den althergebrachten Formen und Vorstellungen. Und im Rahmen der IBA 87 gab es eine sehr starke frauenorientierte Gruppe, die ihre Interessen und die von weiblichen Architektinnen und Stadtplanerinnen mit implementieren wollten in der IBA-Vorbereitungsgruppe. Und dazu gibt es ein kleines Beispiel. Margaret Kennedy war damals als studierte Architektin Stadtplanerin und Leiterin des Forschungsbereichs Ökologie und Energie und später auch für die Frauenprojekte zuständig. Und sie hat damals Frauen animiert, sich hinzustellen und laut zu sagen, sie wollen auch aktiv teilnehmen an den Prozessen der IBA. Das war die sogenannte Lila-Latzhosen-Bewegung oder Aktion. Es wurde natürlich sehr kritisch betrachtet und als Fauxpas dann bewertet in der Öffentlichkeit. Und daraus wurde der Begriff FOPA, feministische Organisation von Planerinnen und Architektinnen, gegründet. Eine Organisation, die später bundesweit Frauen zusammenbrachte zum Netzwerken und miteinander Stadt umbauen, Stadt gestalten und sich in den Fokus zu bringen, mehr Aufträge zu bekommen, auch gegenüber den Senatsbaustellen und anderen Gremien.
Das Festival Women in Architecture Berlin zeigt die Arbeiten von zu Unrecht unbekannten Architektinnen und diskutiert die Rolle von Frauen in diesem Beruf damals und heute. Infos unter wia-berlin.de und das war Isabel Thelen aus dem Festivalteam.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gabi Wuttke.
500 Polizisten haben in Hongkong die Redaktionsräume der China-kritischen Zeitung Apple Daily durchsucht. Das Blatt gehört Jimmy Lai, der die Demokratiebewegung unterstützt und dem lebenslange Haft droht. Bei der Razzia wurden 5 leitende Angestellte der Zeitung festgenommen.
Der Hongkonger Staatssekretär für Sicherheit John Lee begründete die Razzia mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz, das seit knapp einem Jahr in der Sonderverwaltungsregion gilt und das ein hartes Vorgehen gegen pro-demokratische Kräfte erlaubt. Lee warf den Festgenommenen eine Verschwörung vor. Sie hätten versucht, mittels journalistischer Arbeit ausländische Kräfte dazu anzustacheln, Sanktionen gegen Hongkong und China zu verhängen. Der Hongkonger Journalistenverband verurteilte die Festnahmen als schockierend und besorgniserregend.
In den USA wird künftig am 19. Juni landesweit an das Ende der Sklaverei erinnert. Das Repräsentantenhaus in Washington stimmte mit 415 gegen 14 Stimmen für das entsprechende Gesetz. Der Senat hatte bereits am Dienstag einstimmig für den Feiertag bundesweit votiert. Am 19. Juni 1865, 2 Monate nach der Kapitulation der Südstaaten, hatte ein General der Nordstaaten die Freilassung aller Sklaven in den Vereinigten Staaten von Amerika verkündet. Will die Uni Münster weiter den Namen des letzten deutschen Kaisers tragen? Darüber wird ab kommender Woche 2 Jahre lang diskutiert. Kaiser Wilhelm II., sagt die Universität, habe einerseits für eine Blütezeit in der Wissenschaft und für den Aufschwung der Wirtschaft gesorgt, andererseits sei seine Person eng mit Antisemitismus, Militarismus, Imperialismus und deshalb mit den Verbrechen des Kolonialismus und dem Ersten Weltkrieg verbunden. Ob sein Name beibehalten oder die Uni Münster nach einer anderen Persönlichkeit benannt wird, soll 2023 entschieden werden. Zum ersten Mal verkauft Sempé Zeichnungen aus den 7 Jahrzehnten seines Schaffens. Am Samstag kommen sie in Frankreich unter den Hammer. 54 Originale in Tusche oder Aquarell. Darunter natürlich auch einige humorvolle Bilder vom kleinen Nick, den der heute 88-jährige Sempé zwischen 1959 und 1964 zusammen mit Asterix-Zeichner René Goscinny herausbrachte. Die Lose für seine Karikaturen und Cartoons liegen zwischen 10.000 und 50.000 Euro.
So wie es jeder oder zu jeder neuen Nintendo-Konsole ja ein neues Spiel mit Super Mario gibt, dem bekanntesten Hausmeister bzw. der bekanntesten Hüpffigur der Welt, gibt es auch für jede neue PlayStation, seit PlayStation 2 jedenfalls, mindestens ein neues Ratchet & Clank. Hat vielleicht nicht ganz so die Popularität, aber gehört trotzdem dazu. Und Markus Richter hat das Spiel für uns ausprobiert. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, also Super Mario, klar, da geht es um Prinzessin Peach und den bösen Drachen Bowser. Haben denn Ratchet und Clank da eine ähnliche wiederkehrende Geschichte zu bieten?
Also ja, aber sind doch ein bisschen unterschiedlich. Ratchet und Clank sind zum Beispiel nicht wie Mario und Luigi zwei Figuren, sondern das ist so ein Gesamtpaket. Ratchet ist die Hauptfigur, ein sogenannter Lombax. Also man könnte sich vorstellen, vielleicht wie ein kleiner Fuchs in Menschengestalt. Und der hat einen kleinen Roboter, Clank, der aber die meiste Zeit auf dem Rücken getragen wird und vor allem Kessel Sprüche macht. Und den beiden geht es zum Anfang des aktuellen Titels eigentlich ganz gut.
Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit...
Wir werden also gefeiert als Helden, aber es gibt natürlich dann auch einen, bei Super Mario Bowser hier, Bösewicht Dr. Nefarious. Ein wild gewordener Roboter, dessen Ziel es ist, alle biologischen Lebensformen auszulöschen.
Weg mit dem Dimensionator! Ja, klar! Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt! Spoiler! Es ist ermüdend!
Das soll das Spiel natürlich dann nicht sein. Und der Doktor sorgt dann dafür, dass sich überall Dimensionsportale öffnen. Und man muss dann verschiedene Welten bereisen, um eben diesem Nefarius das Handwerk zu legen.
Ja, und wenn wir da nochmal beim Vergleich bleiben, das mache ich dann dadurch, dass ich ihm auf den Kopf springe.
Nein, der Vergleich endet sozusagen genau an dieser Stelle, denn Ratchet & Clank ist kein reines Jump'n'Run. Jump'n'Run ist nur ein Teil davon, ansonsten ist es so eine wilde Videospiel-Melange aus Hüpfen, Action-Adventure und Third-Person-Shooter. Das heißt, die Kämpfe finden vor allem mit Schusswaffen statt oder durch Nahkampfangriffe. Zwischendurch kann man eine relativ offene Spielwelt erkunden und muss dann in dieser wiederum aber springende Geschicklichkeitseinlagen bestehen. Und das alles ist dann so verbunden mit einer witzigen Geschichte, die, und das finde ich ganz gut, auch für langjährige Fans interessant sein dürfte.
Ratchet, der letzte bekannte Lombax, dessen Volk in einer anderen Dimension verloren ist, wird ein geheimnisvolles Geschenk von Clank erhalten.
Wow, ein anderer Lombax.
Denn man erfährt hier etwas über die Hintergrundgeschichte des Haupthelden, der in der Vergangenheit immer eigentlich alleine als einzelner Lombax unterwegs war oder sagen nur wenige Mitspieler hatte und eben seines Volkes, was daraus geworden ist.
Hm. Da haben sich ja die Entwickler viele Gedanken gemacht, aber so wie sich das anhört, ist es auch sehr cartoonmäßig, kommt es daher. Also ist es eigentlich auch für Kinder empfehlenswert geeignet?
Also ich würde mal sagen, Heranwachsende und dann definitiv, es hat eine Altersfreigabe von 12 von der USK bekommen. Das dürfte an der comichaften Gewalt liegen und vielleicht auch ein bisschen an dem Grusel. Ich halte das für völlig angemessen und könnte mir vorstellen, dass es, je nach Elterneinschätzung natürlich, auch noch ein bisschen jünger zu spielen geht. Was dabei auch hilft, ist, dass der Schwierigkeitsgrad variabel einstellbar ist. Von daher ist es auch für noch nicht so erfahrene oder vielleicht auch noch nicht so frustresistente SpielerInnen wirklich sehr gut geeignet und vielleicht sogar egal, ob die dann groß oder klein sind.
Das ist ja schon mal gut, aber nun kommt natürlich auch noch die wichtigste Frage, denn ob diese ja, wilde Mischung auch ein gelungenes Gesamtrezept ist oder dann doch eher ein Durcheinander, was ich nicht so für irgendwas entscheiden kann.
Also um es vorwegzunehmen, es ist schon ein sehr gutes Spiel, aber es hängt dann doch ein Aber dran. Aber erstmal zum Guten. Die Geschichte ist, sage ich mal, unterhaltsam und witzig angemessen. Spielerisch gibt es wirklich sehr viele Abwechslungen. Also diese Kämpfe werden durch verschiedene Waffen ganz abwechslungsreich gestaltet, weil die wiederum verschiedene Spielstile begünstigen. Also geht man weit weg, nimmt Abstand, behagt die Gegner, geht man ganz dicht ran und sucht sozusagen das Abenteuer oder setzt man taktische Schutzschilde ein. Gleichzeitig zwingt das Spiel aber auch, sich nicht auf einen einzelnen Spielstil festzulegen, weil man nur begrenzte Munition hat, muss dann also hin und her Wechsel, lernt dann also auch die Dynamik ein bisschen und auch die Erkundung macht Spaß. Es gibt so eine relativ lineare Geschichte, die ist in den Leveln auch mehr oder weniger vorgezeichnet, aber dann gibt es so versteckte Extras und da ist der Weg eben nicht so ganz klar. Und hier ist was Spannendes, man kann dafür wirklich die ganze Spielwelt nutzen. Das ist gerade bei Jump'n'Runs noch nicht so alt und verfestigt. Früher war die Spielwelt oft unterteilt in, hier siehst du, da geht der Weg lang. Und den kannst du benutzen, da kannst du draufspringen. Das ist die Kulisse, die ist nicht für dich da, die sieht nur schön aus. Und um hier bei Ratchet & Clank die verstecktesten Geheimnisse zu entdecken, muss man wirklich die ganze Welt als Sprungbrett benutzen, muss da auch sehr diffizil manchmal springen. Das ist schon sehr interessant und auch herausfordernd und spannend, dass es dann so ein paar Ungenauigkeiten in der Kameraführung gibt oder ein paar sehr hektische Kämpfe mit unübersichtlichen Gegnern. Also bemerkt man, aber das fällt dann nicht wirklich schwer ins Gewicht. Und dann aber so ein Aber. Es ist ja so, die PlayStation 5, für die der Titel erschienen ist, ist ja neu. Und jeder Titel, der exklusiv dafür erscheint, muss sich die Frage gefallen lassen, ist das ein System-Seller? Also ist das jetzt der Titel, wegen dem man auch diese Konsole kauft? Und da muss ich sagen, das ist schon alles sehr glatt, das ist alles sehr durchdesignt, aber es fehlt mir so ein bisschen das letzte bisschen Großartigkeit. Also der Schritt zum Meisterwerk wird da irgendwie nicht gegangen. Heißt also, wenn man eine PS5 eh schon hat und das Spiel vielleicht sozusagen in der Nähe auffindbar ist, dann kann man damit wirklich sehr viel Spaß machen. Aber dieser System Seller, der ist es halt nicht ganz.
Tja, Markus Richter kann es aber nicht lassen, ein Haar in der Suppe immer noch zu finden.
Es tut mir leid.
Macht ja nichts. Für alle, die das ausprobieren wollen und es vielleicht sich einfach ein eigenes Bild machen, Ratchet & Clank Rift Apart ist für die PlayStation 5 erschienen, kostet etwa 80 Euro. Vielen Dank, Markus.
Sehr gerne.
Das Lesen der anderen.
Vorhin haben wir über die immer noch männlich dominierte Architektur gesprochen. Jetzt geht es um das Kino, das den männlichen Blick lange nicht abstreifen konnte oder wollte. Im Essay Nach MeToo, wie sich mein Blick aufs Kino verschoben hat, von Christina Nord, zu finden in der aktuellen Ausgabe der Kulturzeitschrift Cargo. Mein Thema jetzt mit Cargo-Herausgeber Eckhard Knörer. Hallo.
Hallo.
Herr Knörer, Christina Nord erzählt hier, wie irritierend es für Sie ist, mit dem Wissen von heute ältere Filme zu schauen, in denen dann Frauen auf sexistische und gewalttätige Weise von Männern behandelt werden und die das dann auch noch hinnehmen. Kennen Sie dieses Gefühl?
Ja, ich kenne dieses Gefühl und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wie Christina Nord das schildert. Also grundsätzlich geht es in Ihrem Text ja um eine Irritation nicht nur über den männlichen Blick, sondern auch darüber, dass sie früher sehr viel eher bereit war, diesen männlichen Blick hinzunehmen oder sich zu erkaufen, auch wenn sie früher schon gesehen hat, dass das mit Misogynie erkauft gewesen ist. Sie sagt, durch MeToo hat sich für sie da einfach etwas verschoben. Also es gibt da keine grundsätzlich, also es ist nicht so, dass sie das früher nicht gesehen hätte, sondern es geht darum, dass jetzt eine stärkere, eine größere Deutlichkeit dieses Gefühls dafür sorgt, dass sie es einfach dann vielleicht nicht mehr sehen will oder nicht mehr einfach abnicken will.
Mhm. Also ich kann das Gefühl auch nachvollziehen. Also namentlich geht es hier um den Film Thief von Michael Mann von 1981. Aber die Reihe ist natürlich sehr lang der Filme, die auf irgendeine Weise toxische Männlichkeit inszenieren. Wo soll man da anfangen? Ist schwierig, oder?
Naja, man fängt ja immer bei dem eigenen Seherleben an. Also man fängt zum Beispiel damit an, was man sich eigentlich nochmal anguckt aus der Filmgeschichte, worauf man Lust hat, was man bereichernd findet oder ob man nicht vielleicht woanders hinguckt, in Bereiche, wo das tatsächlich nicht der Fall war. Und ich meine, Christina Nord ist die Leiterin des Forums der Berlinale. Das heißt, sie betreibt ja auch ganz gezielt eine Politik des anderen Blicks und des anderen Hinblickens und des anderen Auswählens. Das ist sozusagen der filmhistorische Hintergrund und der MeToo-Hintergrund für einen anderen Blick auf das Kino.
Mhm. Ein anderer Blick, der natürlich dann jetzt auch anders inszeniert werden kann. Wie ist denn die Lage da heute, auch nach MeToo? Da sagt ja Christina Nord, da hat sich noch nicht genug getan im Filmbusiness. Und da nimmt sie vor allem Bezug nicht nur auf die Filme, sondern auf auch Ehrungen, die zum Beispiel Roman Polanski weiterhin auch zuteil werden, der ja trotz Vergewaltigung einer 13-Jährigen vor langer Zeit immer noch viel Solidarität erfährt.
Zumindest sehr lange erfahren hat. Also sie schildert ja auch, was in Frankreich passiert ist. Er ist jetzt nicht mehr in der Akademie vertreten. Da tut sich was, aber es tut sich langsam was. Jetzt, wenn man auf Cannes guckt, da sind im aktuellen Wettbewerb groß gefeiert, aber da sind, glaube ich, wieder nur 5 Regisseurinnen vertreten. Also da ist noch viel zu tun. Und wie bei allen strukturellen Veränderungen geht das langsam. Und vor allem gibt es natürlich, wie in allen Machtverhältnissen, extremen Widerstand dagegen. Also da muss man sich zum Beispiel nur angucken, wie jemand wie Lars-Henrik Gast, der Leiter des Festivals Oberhausen, auf einen Text von Christina Nord, den sie jetzt programmatisch zum Forum geschrieben hat, reagiert. Oder andere Kritiker, die das, da wird man sehr schnell fündig, wenn man nach Abwehr sucht.
Ja, wie reagiert er dort?
Er hält das alles für zu politisch korrekt, so könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Das Argument ist sehr viel entfalteter. Aber dieser Widerstand, würde ich sagen, kommt genau daher.
Mhm.
Dann reden er will wir sich den Spaß nicht vermiesen lassen. So kann man es natürlich auch sagen.
Na gut, okay, klar, je nach Sichtweise natürlich. Nun, die aktuelle Cargo, in der dieser Text erscheint, ist die 50. Ausgabe. Kann man erstmal gratulieren, ja? Ein Jubiläum.
Ja, danke.
Eckhard Knörer, feiern Sie das auf eine besondere Art und Weise? Gibt es da besondere Specials in dieser Ausgabe?
Es sieht uns ähnlich, nicht besonders viel Trara drum zu machen. Deswegen haben wir es auch gelassen. Also es gibt vorne die Stimmen von uns näherstehenden Regisseurinnen und Regisseuren, die wir jetzt aber nicht gebeten haben, uns zu feiern, sondern einen Film zu nennen, der ihnen sehr wichtig ist aus der Zeit, seitdem es Cargo gibt, also seit 2009, in den vergangenen 12 Jahren. Das ist aber die einzige Art, in der wir das jetzt ausdrücklich begehen, dass es uns zum 50. Mal gibt. Na, wir hoffen natürlich schon, dass die Pandemielage es noch möglich machen wird, das auch groß zu feiern. Aber das tun wir erst, wenn das wirklich wieder sicher und für alle möglich ist. Also frühestens, weiß ich nicht, im September.
Das ist verständlich. Aber vielleicht, wenn wir noch ganz kurz so eine Art kleine Bilanz da ziehen, funktioniert das Projekt? Sind Sie weiter mit der Zeitschrift am Start und können das auch weiter finanzieren und leisten?
Ja, also das Projekt hat ja von Anfang an nur funktioniert unter der Voraussetzung, dass wir alle drei und auch unsere Autoren, also alle inhaltlich Verantwortlichen, damit überhaupt kein Geld verdienen. Das ist in der Hinsicht Selbstausbeutung. Wir hätten aber trotzdem nicht gedacht, dass das so lange funktioniert, und es funktioniert sehr gut. Also wir kommen damit ganz genau über die Runden, ohne jemals einen Cent von irgendwelcher Seite Fördergeld bekommen zu haben oder so. Das war immer die Prämisse dieses ganzen Projekts. Wir haben immer gesagt, entweder das wird gewollt und gebraucht oder nicht. Und wir lassen es drauf ankommen. Und es hat sich herausgestellt, dass es jedenfalls so weit gebraucht wird, dass es sich unter diesen Voraussetzungen selbst trägt, über mehr als 10 Jahre.
Dass es gebraucht wird, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und das wollen wir an dieser Stelle auch mal anerkennen. Herzlichen Dank dafür. Die 50. Ausgabe der Cargo, die aktuelle Ausgabe, ist raus. Und wir sprachen mit Herausgeber Eckehard Knürer. Danke Ihnen.
Ja, bitte. Tschüss.
Und alles Gute.